Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Wochenende, da wurde bekannt, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen, Nachfahre des deutschen Kaisers, seit Jahren mit dem Bund verhandelt und die Herausgabe von Kunstwerken, Möbeln, Sammlungsobjekten und Immobilien fordert. Betroffen sind öffentliche Museen, Stiftung preußischer Kulturbesitz sowie Schlösser und Gärten. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat sich heute zuversichtlich gezeigt, dass die Gespräche über die Rückgabe von Kunstobjekten erfolgreich zu Ende gehen. Zentrale Frage, was gehört eigentlich dem Staat und was der Familie Hohenzollern? Hinzu kommt das Problem der Enteignungen während der sowjetischen Besatzungszeit auf dem Boden der ehemaligen DDR. Wesentlich für Rückgabe- oder Entschädigungsleistungen ist, welche Rolle spielten die Hohenzollern beim Aufstieg der Nazis? Stefan Malinowski ist Historiker, lehrt an der Universität in Edinburgh und hat das vielgelobte Buch verfasst »Vom König zum Führer, deutscher Adel und Nationalsozialismus«. Ihn habe ich gefragt. Wilhelm II., der Kaiser, ging am Ende des Ersten Weltkriegs mit Ausrufung der Republik ins Exil nach Holland 1918. Begünstigte er die Nazis?
Also die meisten Historiker würden diese Frage bejahen. Und das liegt zum einen in der Leerstelle, die der Kaiser mit seiner Flucht hinterlässt. Also für einen Großteil der deutschen Bevölkerung vollkommen unerwartet geht dieser Krieg verloren, die Kapitulation kommt und der oberste Kriegsherr und der deutsche Kaiser fliegt praktisch bei Nacht in einem Fluchtfahrzeug über die holländische Grenze und geht ins Exil nach Dorn. Sein ältester Sohn, der Kronprinz, wird ihm folgen und das hinterlässt in Deutschland, im Reich, eine Situation, die man als Machtvakuum bezeichnen kann. Man kann auch von einem charismatischen Vakuum sprechen, in dem dann andere Führer hineinwachsen und Ende der 20er Jahre und Anfang der 1930er Jahre wird das dann eben der allseits bekannte Parteiführer aus Österreich, Adolf Hitler, sein, der praktisch diese Position besetzt und usurpiert oder einnimmt und überschreibt. Als Platzhalter für viele nationalistische, rechtsradikale, republikfeindliche Energien dann auftritt. Man kann begründet annehmen, das hätte es eine Hohenzollern-Figur, also eine Person aus dem Haus Hohenzollern gegeben, die als politischer Führer aufgebaut worden wäre, vielleicht sogar gegen den Nationalsozialismus, dass dann hier einige politische Bedeutung entstanden wäre. Diese Leistung hat das Haus Hohenzollern in den 20er, 30er Jahren nicht erbracht.
Im Gegenteil, könnte man sogar von einem Schulterschluss, zumindest teilweise und in gewissen Personen, von Hohenzollern und Nationalsozialismus sprechen. Konkreter gefragt, wie verhielt sich Wilhelm von Preußen oder andere Familienmitglieder während der NS-Zeit?
Also man kann von einem solchen Schulterschluss und von einem solchen Machtkompromiss und von einer solchen Kollaboration, wäre ein zutreffendes Wort, sprechen. Man muss davon sprechen. Nun ist die Familie natürlich relativ groß und man müsste man zwischen einzelnen Personen differenzieren. Der Kaiser geht ins Exil, er heiratet zum zweiten Mal eine Prinzessin Hermine von Reuß, die eine ausgesprochen scharfe und überzeugte Nationalsozialistin ist. Der Kaiser selbst im Exil, er stirbt erst im Juni 1941, verhält sich ambivalent und schwankend, wie im Grunde in seinem gesamten Leben. Er schaut auf den Nationalsozialismus mit Verachtung, mit der Verachtung eines Hochadligen, praktisch auf den braunen Pöbel, gleichzeitig aber auch mit Hoffnung. Er empfängt Hermann Göring zweimal in seinem Haus in Dorn und verhandelt mit den Nationalsozialisten. Er hat einen Generalbevollmächtigten, General von Levezzo, der praktische Admiral von Levezzo, der für den Kaiser Verhandlungen führt mit der nationalsozialistischen Bewegung im Reich. Dann hat der Kaiser insgesamt 7 Kinder. Von diesen 7 Kindern begeht einer Suizid. Von den anderen 6 sind vielleicht 3 relevant. Der Kronprinz selbst ist schwierig zu beurteilen. Um den geht es ja jetzt in der jüngeren Situation sehr stark. Es gibt einen Sohn, den sogenannten Prinz August Wilhelm von Preußen, der sogenannte Prinz Auwi. Das ist das 4. Kind des Kaisers. Der tritt 1930, das ist sehr früh für einen Hochadligen, in die NSDAP ein und in die SA. Steigt später bis zum SA-Gruppenführer, also bis zu einem Generalsrang auf. Und dieser Sohn, Prinz August Wilhelm von Preußen, marschiert praktisch als Paradepferd für die nationalsozialistische Bewegung durch die Straßen, durch Berlin, durch andere Dörfer und Städte des Reiches und macht in SA-Uniform Werbung für den Kaiser. Und das ist natürlich für die NS-Bewegung, die versucht, auf Englisch würde man sagen, Street Credibility zu erreichen, also Respektabilität zu erreichen in bürgerlichen Kreisen, ein unglaublicher Trumpf, der ausgespielt wird. Weil wenn man einen Hohenzollernprinzen in den eigenen Reihen hat, kann man nicht mehr diffamiert werden im Sinne von, man sei bürgerlich nicht annehmbar.
Umgekehrt gefragt, gibt es sowas wie, in Anführungszeichen, Widerständler unter den Hohenzollern oder ausdrücklich nicht?
Das ist unter Historikern, wie die meisten Dinge in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, etwas umstritten. Meine Antwort wäre ein eindeutiges Nein. Also diese Leistung, praktisch aus der Familie eine Widerstandsfigur aufzubauen oder jemanden, der mit konservativen Widerstandszirkeln eng in Verbindung gestanden hätte, auch dies ist eine Leistung, die die Familie nicht erbringt. Man kann für den Kronprinzen und seinen ältesten Sohn sagen, sie hatten persönliche Beziehungen zu konservativen Widerstandskreisen, die dann mit dem berühmten Attentat des 20. Juli 1944 zu tun haben. Aber im Grunde ist es so, dass sie doch außen vor stehen. Es ist so, dass einige der konservativen Verschwörer sich praktisch Gedanken machen, wen kann man nach einem gelingenden Staatsstreich nehmen? Und dann ist natürlich die Wiedererrichtung einer Monarchie eine Frage, die sich sofort stellt. Und wenn man eine Monarchie wiedererrichten möchte, nach legitimistischem Prinzip, muss man natürlich die Personen nehmen, die noch da sind. Insofern wäre der Kronprinz eine logische Figur gewesen. Er hat aber aktiv am Widerstand sich niemals beteiligt. Es gibt einige konservative Deutungen und einige Kollegen, einige Historiker, die praktisch diese Endzeit der Weimarer Republik, also wir wären dann im November, Dezember 1932, mit der Vorstellung, der Kronprinz habe gemeinsam mit General Kurt von Schleicher und anderen Konservativen aus der Reichsverführung Generale versucht, Hitler zu verhindern. Das halte ich für konservative Legendenschreibung. Diese Form der Interpretation geht im Grunde zurück auf die Nürnberger Prozesse im Jahre 1945-46, wo im Grunde diese Figur erfunden wird von den deutschen Verteidigern, die praktisch sagen, ja, der Staatssekretär von Weizsäcker und Franz von Papen und andere Konservativen, die Hitler gemacht haben und ermöglicht haben, 1933, die hätten das nur deswegen getan, um Schlimmeres zu verhüten. Also diese Figur des Schlimmeres-Verhüters, die man in den Nürnberger Prozessen verwendet und die auch jetzt wieder relevant wird, um eine Figur wie den Kronprinzen Wilhelm von Preußen zu erklären und zu praktisch zu legitimieren, zu sagen, ja, man hat sich mit Hitler getroffen, man hat die Partei unterstützt, der Kronprinz veröffentlicht sogar einen Wahlaufruf für Hitler im Frühjahr 1932. Man habe alles dies getan, aber nur deswegen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Also man habe praktisch aus der konservativen Perspektive versucht, den Nationalsozialismus abzudämpfen und einzurahmen, wie das Leitwort der Zeit lautete.
Stefan Malinowski, ist, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute schreibt, die republikanische Schmerzgrenze erreicht, wenn die Hohenzollern sich jetzt auch noch das Recht auf Mitsprache bei Ausstellungen einräumen lassen wollen?
Also ich denke, jeder, der republikanisch denkt und empfindet, kann nur mit einer Mischung aus Entsetzen, Belustigung und Fassungslosigkeit auf diesen Forderungskatalog schauen. Man kann sich, wenn man was versucht, rational aufzulösen, sagen, sie stellen hier werden Maximalforderungen formuliert, wo die fordernde Seite vielleicht hofft, 2% oder 3% der Forderungen würden dann erfüllt und dann würde man immer noch gut dabei fahren. Also in der Tat würde ich sagen, die republikanische Schmerzgrenze ist hier erreicht und ich würde sagen auch um einiges überschritten. Und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass in der deutschen Medienlandschaft jetzt irgendwelche Stimmen auftauchen, die praktisch die Position der Hohenzollern verteidigen werden. Also ich halte das für das größte PR-Desaster, was den Hohenzollern seit der Daily Telegraph-Affäre 1908 oder seit 1918 der Kaiserflucht zugestoßen ist. Und das ist eben nicht zugestoßen, sondern ein selbstgemachtes Desaster, wo man sich fragt, also ich kann es Ihnen nicht erklären, ich kann mir nicht erklären, wie diese Forderungen zustande kommen. Und das hat mit Vorstellungen über Gerechtigkeit, Entschädigung und bürgerliche Rechtsordnung, kriegt man im Grunde dieses Szenario jetzt nicht mehr zusammen. Und das scheint ja auch im Grunde jetzt in der ersten Pressereaktion unisono der Eindruck zu sein, der hier formuliert wurde. Ich warte jetzt auf Gegenstimmen, die das irgendwie erklären. Mir selbst erscheint es unfassbar.
Sagt der Historiker Stefan Malinowski.